Dankeschön. Die Grundlage des menschlichen Lebens ist tragisch und es gibt in der Natur keine Vergebung. Das klingt ziemlich hart. Das hat mich vor vielen Jahren auch erstmal mehr oder weniger verwundert oder ich war gar nicht so beeindruckt davon, sage ich mal. Und dann fing ich aber drüber nachzudenken. Einmal das nächste Zitat vom gleichen Herrn. Die Grundlage der Dinge ist nicht rational, sondern tragisch. Und wenn du in den Bereich von Leid und Trauer kommst, dann sind Vernunft und Logik zwar Ratgeber, aber mehr auch nicht. Ja? Also es gibt Bereiche des Lebens oder es gibt Zeiten des Lebens, wo wir einfach nicht weiter wissen oder wo es richtig schwierig ist. Und was machen wir da? Das ist dann so, wie gehen wir damit um? Und das ist eine Frage, die beschäftigt Leute schon sehr lange auf diesem Planeten. Und die Bibel hat einige Antworten darauf. Also irgendwie die Technik spinnt hier heute komplett. Keiner weiß warum. Einmal bitte weitermachen. Wir haben hier zwei Bibeltexte aus Lukas, also hier ist einer aus Lukas 13, 1 bis 5. Das ist einer der vielen Texte in der Bibel, die darauf anspielen, auf diese Tatsache, dass das Leben im Grunde tragisch ist. Es waren aber zur selben Zeit einige eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Hier sind zwei Beispiele von Tragödien. Vor allem die letztere, da fällt ein Turm auf Leute und erschlägt sie und die können nichts dafür. Und anscheinend, was man hier so aus dem Kontext rauslesen kann, waren die Juden recht schnell dazu geneigt, das sofort Gott in die Schuhe zu schieben. Ja, das waren böse Sünder, deswegen ist der Turm auf sie gefallen. Ja, solche Kausalitätsketten, solche Zusammenhänge ganz schnell waren die anscheinend ganz schön schnell. Und der berühmteste Text, der in die ähnliche Kerbe haut, ist natürlich das Buch Hiob. Und Hiob leidet und er leidet aus einem Grund, der überhaupt nichts mit seinem Handeln zu tun hat. Im Gegenteil, Gott sagt über Hiob, er ist der frömmste Mensch, der beste Mensch, der auf der Erde wandelt. Gott gibt sogar an mit ihm. Er prahlt in der Himmelswelt mit ihm. Und dann kommen Hiobs Freunde und sagen, du leidest, weil. Du leidest, weil. Du hast irgendwo heimlich Sünde. Du redest zu frech über Gott. Du bist irgendwo hochmütig. Und dann kommen diese ganzen Gründe und dann wird er ausgepackt. Und dann kommt diese religiöse Logik kommt dann. Ne? Du leidest, weil. Du hast bestimmt den Zehnten nicht gegeben. Bestimmt hast du irgendwo böse Musik gehört und deswegen. Oder irgendwo ist ein Fluch über dich gekommen. Irgend so ein Quatsch. Ja? Und Jesus zielt direkt auf dieses Verständnis ab, was die Juden haben in diesem Text und sagt, glaubt ihr, dass die größere Sünder waren? Auf keinen Fall. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja? Ihr seid kein Stückchen besser. Und wir sind kein Stückchen besser. Im gewissen Sinne sind wir tatsächlich vor Gott alle gleich. Und wenn wir eine Folie weitergehen, im nächsten Vers, da sagt Jesus auch, er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist aus der Bergpredigt. Was sagt Jesus vorher? Jesus sagt, wenn euch jemand auf die andere Wange schlägt, haltet ihm die andere Wange hin. Wenn jemand euch Böses tut, vergeltet es ihm nicht böse zurück. Und dann schließt Jesus das ab und er sagt, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen. Regnen war ja damals das Zeichen des Segens. Wenn es geregnet hat, dann ist die Saat aufgegangen, dann gab es Essen und dann gab es auch Geld. Ja. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja. Und das sind einige Texte aus der Bibel, die das zeigen. So, Leben ist ein bisschen komplexer als du hast dein Zehnten nicht gegeben und jetzt straft dich Gott. oder du warst immer ein guter Christ und jetzt belohnt dich Gott. Leben ist komplexer als das. Und das Problem bei uns ist, darauf möchte ich heute so ein bisschen abzielen. Wir haben nicht dieses Verständnis von Leben. Wir haben oft ein sehr, sehr billiges Verständnis. Ähnlich wie diese Juden, die da bei Jesus waren. Ne? Wenn du alles richtig machst, dann wird Gott dich belohnen und du Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das stimmt nicht. Das würde bedeuten, im Grunde ist Leben alles schön und diese Erde ist alles ist einfach toll, alle Menschen sind toll. Das wäre die genaue, so eine Haltung wäre das genaue Gegenteil von dieser Hauptaussage meiner Predigt, dass Leben ist tragisch. Die Grundlage unseres Lebens ist tragisch. Und ich habe drei Gründe, um meine Behauptung zu beweisen. Nächste Folie. Die erste ist, die Schöpfung ist gefallen. Wir leben in einer Schöpfung, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Gott hat diese Welt geschaffen und was sagt er danach? Und siehe, es ist alles so mittelmäßig, tragisch, geht so. Nein, als Gott die Welt geschaffen hat, sagt er, siehe, es ist alles gut. Es ist sehr gut. Aber dann passiert etwas, was dieses erste Urteil Gottes nicht mehr ganz so ein bisschen abändert. Ja? Dann passiert der Sündenfall und seit dem Sündenfall ist der Tod in diese Schöpfung gekommen. Dinge verfallen. Ja? Wir sehen das in der Physik. Alles strebt die Unordnung an. Um Zustand der Ordnung zu schaffen, braucht man Anstrengung, braucht man Kraft. Das passiert nicht von selber. Ja? Dinge verfallen, Dinge verwesen, Dinge sterben. Wir haben Krankheiten. Ja? Krankheiten sind in diese Welt gekommen. All diese Dinge passieren. Und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Ne? Und die Welt, in der wir leben, ist erstmal nicht perfekt. Ja? So wie Gott diese Erde geschaffen hat, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, war es wahrscheinlich anders. Aber das ist jetzt der Zustand. Ja? Dadurch, dass die Sünde in diese Welt gekommen ist, ist auch der Tod, ist auch der Verfall in diese Welt gekommen und darin leben wir. Dem sind wir alle unterworfen erst einmal. Der nächste Punkt ist, Menschen entscheiden sich für das Böse. Ja? Das ist auch ein Grund, warum das Leben auf dieser Welt tragisch ist. Es ist nicht nur so, dass wir in einer nicht ganz vollkommenen Welt leben, dass wir in einer Schöpfung leben, die dem Verfall unterworfen ist, sondern innerhalb dieser Schöpfung sind eine Menge Leute, die können frei entscheiden. Ihr könnt alle euch entscheiden, Dinge zu tun, durch die andere Leute Leid erfahren. Ihr seid so frei. Ihr seid so frei, Dinge zu tun, die andere Leute missbrauchen oder andere Leute übervorteilen und sowas. Ja, das ist, wir können das machen. Wir können uns auch für das Gute entscheiden. Komischerweise ist das manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Sich für das Gute zu entscheiden. Aber das ist ein weiterer Grund, warum das Leben tragisch ist. Ja? Weil irgendwelche Konzerne ganz gerne noch ein bisschen mehr Profit haben möchten und dann vielleicht noch ein paar mehr Wasserquellen in Afrika aufkaufen, um das in Flaschen nach Europa zu verkaufen. Und all solche Dinge. Ja? Menschen entscheiden sich, sowas zu tun, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Aber Menschen wählen das Böse und ich glaube, dass auch wir wissen auch alle von uns, dass wir uns schon mal ja, für das Böse entschieden haben. Oder dass wir jeder von uns hat anderen Menschen Leid zugefügt. Vielleicht noch nicht mal absichtlich. Ja? Ich bin mir sicher, ja, wir haben auch schon Sachen erlebt, wo wir Menschen unabsichtlich Leid zugefügt haben. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum das Leben tragisch ist. Ihr müsst alle sterben. Ich auch. Und auch eure Katze und euer Hund muss sterben. Und einfach alles wird irgendwann sterben. Und Tod ist ja die Tragik schlechthin. Das ist das Symbol. Tod ist Verlust, ja, und Schmerz. Und wir leben irgendwie, wir schaffen es irgendwie, das auszublenden. Ich kann mich gut erinnern, ich bin ja Lehrer an der Schule. Und man lebt ja so ganz normal und dann passiert auf einmal irgendwas. Ein Schüler stirbt, viel zu früh. Oder ein Mensch bringt sich um. Und man weiß gar nicht, warum. Hat nicht damit gerechnet. Oder ein Arbeitskollege wird auf einmal tödlich krank. So, und das sind dann diese Momente, wo auf einmal irgendwie von uns wie so ein Schleier weggerissen wird, wo wir dann teilweise wie unter Schock stehen. Was sagen wir jetzt? Wie rede ich mit dem jetzt? Wie gehe ich mit dem um? Warum haben wir solche Gedanken? Weil wir sind auf einmal aus unserer heilen Welt rausgerissen. Auf einmal sind wir mit Tod konfrontiert. Auf einmal wird uns klar, ups, das hätte mir auch passieren können. Ne? Keiner von euch hat sich ausgesucht, hier in Deutschland geboren zu werden oder im Westen aufzuwachsen und geboren zu werden. Ja? Unsere Eltern hätten auch irgendwo im Sudan sein können. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Ne? So, das ist. Und manchmal brechen, wenn solche Sachen in unseren Alltag hereinbrechen, Leid, jemand stirbt, jemand wird tödlich krank, unheilbar krank, dann sind wir wie in so einem Schockzustand, dann wachen wir auf einmal auf, dann haben wir so eine Phase von 3, 4, 5 Tagen, eine Woche, 2 Wochen, wenn wir unmittelbar direkter betroffen sind, dann ist es vielleicht noch länger, aber dann haben wir auf einmal so eine Phase, wo wir richtig drüber nachdenken. Und in Psalm 90, Vers 12, da habe ich das hier, mal kurz gucken, ob ich das... Im Psalm 90, Vers 12, da sagt David, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ja. Und das ist natürlich unangenehm. Aber das ist auch ein Teil der Lösung, oder das ist noch nicht die Lösung, aber das ist der erste Schritt, wie wir damit umgehen. Kannst du mal weitermachen? Genau. Ne? Der erste Schritt, wie gehen wir damit um? Das Leben an sich, an und für sich, das Leben in einer gefallenen Schöpfung, wo alle sterben müssen, wie gehen wir damit um? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne, wenn man sich die Geschichte der Philosophie oder der Theologie oder sowas anguckt, dann gibt es, man kann ein Zyniker werden. Ne? Man kann sagen, es sei alles Mist hier, Leben ist absurd. Ne? Also viele der Existenzialisten, Albert Camus, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre und diese ganze Clique, der Großteil von denen, Kierkegaard nicht ganz, aber der Großteil von denen, die sind alle, ja, Leben ist ziemlich schrecklich, Leben ist sinnlos, eigentlich können wir uns auch gleich umbringen. So, das sind viele, natürlich sehr überspitzt und vereinfacht, aber das sind, ne, von Camus kommt dieses berühmte, der fasst seine Philosophie mit diesem Satz zusammen, das Leben ist absurd. Ne, für ihn gab es keinen Gott. Der Mensch war nur sozusagen ein Pups in der Geschichte von Millionen von Jahren, oder das ist ja absurd, dass wir leben und dass wir dann auch noch leiden und so, das ist alles. Das macht keinen Sinn. Das ist eine Möglichkeit, wir können zynisch werden, wir können depressiv werden darüber, über diese Tatsache. Die andere Seite ist, wir können hedonistisch werden, das bedeutet, wir können sagen, okay, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, morgen sind wir eh tot, lass mal hier saufen, Drogen nehmen und die paar Jahre, die wir haben, lass uns die so richtig feiern. Ja, kann man machen, die Quittung kommt dann meistens noch ein bisschen früher, wenn man so lebt. Ne? Das rächt sich dann am eigenen Körper meistens. Und irgendwann hat man dann alles ausprobiert, dann, um dann noch den Kick oder den Reiz zu kriegen, müssen die Vergnügen immer extremer werden. Gibt Leute, die haben das ausprobiert, funktioniert auch nicht so richtig. Aber die Bibel hat einen dritten Weg, wie ich damit umgehe. Aber der ist nicht ganz so einfach, weil das erste ist, ich muss diese Wahrheit anerkennen. Ich muss anerkennen, ich lebe in der gefallenen Schöpfung. Ich muss anerkennen, der Tod steht vor der Tür. Und das wollen wir nicht, weil das ist ja, ne? Da gucken wir nicht gerne drauf. Mit diesen Themen befassen wir uns nicht gerne. Für uns ist die Grundlage, das ist uns nicht so bewusst, dass wir an und für sich in einem tragischen Leben leben. Aber der erste Schritt ist, ich muss die Wahrheit anerkennen. Und der zweite ist, wenn das die Wahrheit ist, wenn ich das auch so sehe, dann muss ich sie ja irgendwie in mein Weltbild, in meine Weltanschauung integrieren. Das muss ja irgendwie da rein, weil die Tatsache, dass wir durch Leid immer so aufgeschreckt werden, zeigt, dass wir eigentlich nicht damit rechnen. Eigentlich gehen wir davon aus, dass wir hier schön in einer heilen Welt leben und ab und zu wird das dann mal so kommt dann so eine Unterbrechung und die können wir dann nicht einordnen. Einmal weiter. Ne? Aber ich kann Leid, wenn das stimmt, dann kann ich Leid nicht mehr nur als Ausnahme sehen. Leben beinhaltet immer auch Leid in irgendeiner Form. Manchmal früher, manchmal später. Ne? Als ich Klassenlehrer von einer siebten Klasse wurde, ich kannte die alle nicht, von einer Person, ich kam dahin, ich war die erste Stunde, das erste, was ich erfahre von einem Mädel ist, die Mutter an Krebs gestorben. So, ne? In Klasse 7, da fragt man sich so, Gott, was ist hier los? Warum kriegt die ihr Paket mit, ne, mit 13, 14 Jahren? Wir wissen das nicht. Ne? Aber wir leben in einer Welt, wo das passieren kann. Und es ist nicht so, dass es die einen erwischt und die anderen gar nicht. Ich denke, jeden erwischt es früher oder später in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise. Ja? Die Frage ist nicht, weil wir leben alle in dieser Welt und wir können dem nicht entkommen. Ja? Wir werden alle bezahlen, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht was, aber ja, jeder von uns wird in irgendeiner Form Leid erleben. Und Paulus verspricht uns das, als Christen sogar besonders. Toll. Ne? Timotheusbrief, jeder, der fromm und gottesfürchtig leben will, wird muss Verfolgung leiden. Sagt Paulus uns sogar. Ne? Das wird passieren. So, und das sind so Sachen, die machen das ein bisschen unangenehm. Ne? Weil das ist nicht so wirklich Teil unseres Denkens. Aber es geht noch weiter. Das ist nur der erste Schritt. Das erstmal anzuerkennen. Und das geht natürlich nicht so jetzt hier, ach ja, macht ja Sinn, ist ja ganz logisch, gefallene Welt, gefallene Schöpfung, böse Menschen, wir müssen alle sterben, ja, wird wahrscheinlich so stimmen. Ne? So schnell geht das natürlich nicht, aber das ist natürlich nur der Denkanstoß, der euch auf diesen Weg bringen soll. Ne? Vielleicht das anders zu leben, grundsätzlich anders zu sehen. Denn wenn ich das erstmal verstanden habe, dass das Leben an und für sich tragisch ist, dann kann ich Gott gerade jetzt viel dankbarer dafür sein, dass ich eben nicht im Sudan geboren bin, dass es mir eben jetzt gerade gut geht. Ja? Weil oft sehen wir es ja genau andersrum. Wir empfinden, dass es uns gut geht als den Normalzustand. Und wenn es uns dann mal schlecht geht, oh Gott, bitte mal, ich falle sonst vom Glauben ab. So, ja? So ist das dann. Aber jetzt drehen wir den Spieß um. Oh Gott, mir geht es gut. Wisst ihr, wie viele Millionen Menschen jetzt gerade leiden auf diesem Planeten? Ziemlich viele. Wahrscheinlich. Ja? Danke Gott, dass es mir gut geht. Ja? Danke Gott, dass ich solche Eltern hatte oder dass ich hier in diesem Land geboren bin, wo es ziemlich einen Wohlstand gibt. Ja? Danke Gott, dass ich jetzt gerade keine Krankheit habe, keine Schmerzen habe. Ne? Ich muss immer dran denken, wenn ich Zahnschmerzen habe oder so. Ne? So, dann hat man, ich hasse Zahnschmerzen und bei mir ist das meistens richtig doll. Und dann tut das richtig weh und alle anderen Vergnügungen werden egal, sind auf einmal so egal. Und dann geht man zum Zahnarzt und tut es noch ein bisschen doller weh, weil er da irgendwie seine Werkzeuge da reinsteckt und da rumschleift. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, oh, die Schmerzen sind weg. Und man genießt das richtig. Das ist wieder nicht, ne? Man genießt das, und also das hält so für 3-4 Stunden. Oder nach 6-7, bei mir ist es nach 6-7 Stunden, ist das schon wieder normal. Ach, ist doch normal, ich kann alles essen, ist doch normal. Ist doch so wie immer, ne? Ist man schon wieder in diesem Normalzustand, ne? Ja, aber dabei bleiben wir nicht stehen. Es geht noch weiter. Und zwar, besagter Oswald Chambers schreibt in dem Buch auch, die Grundlage des menschlichen Lebens ist tragisch und der einzige Ausweg ist die Erlösung. Erlösung in diesem Sinne, Erlösung ist das, was Jesus gemacht hat. Ja? Aber Erlösung ist nicht einfach, Jesus kommt und stirbt, damit du in den Himmel kommst, sondern Erlösung ist das, was verdorben ist, wieder neu zu heiligen, wieder neu auferstehen zu lassen, wieder gut zu machen, frei zu kaufen. Ja? Etwas, was kaputt ist, nicht nur wiederherstellen, sondern sogar noch besser zu machen als vorher. Es gibt im Japanischen diese coole, super coole Kunst, boah, ich habe den Namen vergessen, ich kann mir das nie merken, ihr wisst das bestimmt, was es ist, wo man, wenn man so zerbrochenes Porzellan mit Gold dann zusammenklebt und dann ist es nachher wertvoller als vorher, weil all die Risse sind mit so einer Goldnaht oder mit so Goldadern durchzogen. Jetzt vergessen, wie das ist. Aber das ist ein super Bild für Erlösung. Ja? Jesus kommt in mich hinein und verwandelt von innen meine gefallene Natur in etwas, was später noch viel größer ist, als das es vorher war. Was viel wertvoller ist, als das es vorher war. Ja, das ist Erlösung. Ja? Gott ins Fleisch gekommen. Das ist Erlösung. Christus, der in dich reinkommt, der dich nicht nur extrinsisch von außen irgendwie zwingt, dich zu ändern, sondern der in dich reinkommt, dich von innen völlig verändert und aus dir, ne, das fängt in unserem Geist an, breitet sich auf die Seele aus und schlussendlich werden wir auch einen neuen Körper kriegen, verspricht uns die Bibel, das hört da ja nicht auf. Ja. Das ist Erlösung und das ist der wirkliche Ausweg. Aber zu dem, den werden wir erst wirklich greifen können, wenn wir die Wahrheit erkannt haben. Die Wahrheit, dass das Leben auf diesem Planeten an und für sich tragisch ist. Einmal weiter, bitte. Ersten Punkt. Die Schöpfung ist gefallen. Das war der erste Grund. Und das Gegenmittel davon ist die Erlösung. Jesus gibt uns Kraft, Salz in dieser Welt zu sein. Ne, ihr kennt diesen Vers. Ihr seid das Salz der Erde. Und Salz hatte zwei Bedeutungen damals. Es war einmal ein Geschmacksverstärker. Ihr seid die, die auf dieser gefallenen Schöpfung anderen Leuten das Leben wieder schmackhaft machen, die Segen bringen, dass andere wieder in dieser Welt voller Leid, dass andere so wieder Hoffnung und Freude erleben können. Und Salz hat auch die Bedeutung des Konservierungsmittels damals gehabt. Man hat auch noch Jahrhunderte später Salz gepökelt oder Fleisch gepökelt, also so richtig heftig eingesalzen, damit es nicht verderbt. Wir sind gleichzeitig auch der Konservierungsstoff oder der den Verfall, die Korruption in dieser Gesellschaft aufhalten soll. Ja? Und gleichzeitig bleibt Jesus nicht dabei stehen. Er schafft auch eine neue Welt. Und alles, was jetzt schon ein Teil dieser neuen Schöpfung ist, wird in der neuen Welt bestehen bleiben, wird in diese neue Welt kommen. Das hatten wir am 7. Januar darüber. Ne? Das ist sozusagen die Umkehrung. Wie Jesus oder die Lösung, die Jesus jedem von uns anbietet in dieser gefallenen, tragischen Welt. Weiter. Das zweite war ja, die Menschen wählen das Böse. Und die Lösung, die Jesus uns anbietet, ist, verleugne dich selbst. Weil unser Egoismus, unser Stolz ist die Wurzel von all dem Bösen. Das ist das, was uns antreibt, eine Entscheidung zu treffen, die uns bevorzugt und andere Menschen nicht. Ist euch mal aufgefallen, wie wenig echte Win-Win-Entscheidungen man treffen kann. Wenn ich auf meiner Arbeit befördert werde, ist das ja zuallererst was Schönes. Aber ich nehme ja einem Kollegen die Beförderungsstelle weg. Für den anderen ist es wieder was Tragisches. Es ist nicht wirklich Win-Win. Also es profitieren nicht alle davon. Es gibt doch eine Gruppe, die da nicht profitiert. Ne? Jesus ist der Einzige, der Heilige Geist, ich habe entdeckt, der Heilige Geist ist der, der die wirklichen Win-Win-Lösungen, Gedanken mir geben kann, sodass alle davon profitieren, ja? Dass ich wirklich das Leben schmackhaft mache, dass wir nicht auf Kosten anderer leben. Aber die Grundlage dessen ist Selbstverleugnung. Wer sich nicht selbst verleugnet, Jesus sagt, ich sage euch, wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Das geht nicht. Ja? Weil da geht es wirklich an die Wurzel dessen, was uns dazu verleitet, jeglicher Vernunft zum Trotz dann doch eine Entscheidung zu treffen, die einfach nur egoistisch ist. Und das Dritte war, wir alle müssen sterben und Gottes Lösung dafür ist das Kreuz und die Auferstehung. Ja? Gott sagt nicht, ja komm, machen wir so wie Mose oder machen wir so wie bei Elia oder so, da kommt ein Wagen und ihr werdet irgendwie entrückt oder wie bei Henoch und ihr verschwindet einfach. Da gibt es so ein paar Geschichten in der Bibel, ja, aber selbst in der Bibel ist das jetzt nicht ganz so die Norm. Ja? Die meisten sterben. Lazarus wurde auferweckt, muss trotzdem nochmal sterben. Fies, ne? Der ist zweimal gestorben. Ja. Gottes Strategie ist nicht, uns vor allem Leid zu schirmen und zu bewahren. Ja? Sondern Gottes Strategie ist, uns durch das Leid hindurch zu begleiten. In dem Leid haben wir eine Gottesbegegnung, die uns komplett verändert, die unsere Sicht auf diese Welt komplett verändert. Und danach haben wir eine Auferstehung. Ja? Noah, die Welt wurde nicht verschont wegen Noah. Und Gott hat Noah auch irgendwie nicht in den Himmel gebeamt und dann wieder zurück. Nein, Noah musste in einer Arche durch das Unglück. Drei Freunde von Daniel, Gott hat sie nicht vor dem Feuerofen bewahrt, sie mussten in den Feuerofen gehen. Aber dieser vierte Mann kam mit. Jesus war direkt mit ihnen im Feuerofen und hat sie unbeschadet da durchgebracht. Und das ist so ein Prinzip, was ihr sehr häufig in der Bibel finden werdet. Ja? Und dieses Prinzip ist so wichtig, weil das Prinzip sagt, ich laufe nicht weg vor dem Kreuz. Ich laufe nicht weg vor dem Leid, sondern ich umarme das. Ich gehe da direkt darauf zu, weil ich weiß, ich werde da Jesus begegnen. Jesus wird mit mir sein. Und Das Allerwichtigste, ich werde eine Auferstehung haben. Ja? Das ist das, was die Märtyrer der ersten Kirche angetrieben hat, vor dem Kaiser zu bezeugen, wo sie genau wussten, ich werde im Kolosseum enden. Ich werde auf dem Scheiterhaufen enden. Ja? Aber das, die hatten das verstanden. Und das war so eine Kraft für sie. Ja? Sie haben den Tod umarmt, weil sie genau wussten, da kommt eine Auferstehung. Und im Hebräerbrief haben wir ein ganzes 11. Kapitel, wo es genau um solche Typen geht, die genau das gemacht haben. Ja? Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. So, die haben das verstanden. Das Leben ist tragisch, aber ich laufe vor der Tragik nicht weg. Ich laufe direkt auf sie zu. Ich habe keine Angst davor, weil ich weiß, das ist die Tür zu etwas Besserem. Ja? Und das ist, Tod ist nicht ein schreckliches Ende mehr für uns, sondern eine Tür zu einem besseren Leben und einer besseren Welt. Ja? Und das ist im Grunde die Umkehrung. Mal einmal bitte weitermachen. Die Welt, in der wir leben, bleibt die gleiche. Eine tragische, eine gefallene Schöpfung. Aber wir drehen den Spieß um. Wir haben einen neuen Angelpunkt bekommen, wo wir ein anderes Leben bekommen. Und ein Angelpunkt, was ein Angelpunkt ist, seht ihr in der Zeichnung. Ne? Dieses berühmte Zitat von Archimedes. Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann und ich hebe die Erde aus den Angeln. Und Archimedes hat sich auf die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Hebelwirkung bezogen. Ne? Und er hat recht, wenn es diesen Punkt gibt außerhalb der Erde, irgendwo im Universum, wo er sich hinstellen könnte und wenn er einen Hebel hätte, der lang genug wäre, ja, theoretisch kannst du dann die Erde aus den Angeln heben. Ja? Er hat recht. Nur er hatte halt ist ein bisschen schwierig, im Universum irgendwo hinzutreten. Ne? Und dieser rote Punkt ist sozusagen der Drehpunkt oder der Angelpunkt, so nennt man den in der Physik, in der Mechanik. Ja? Und ich habe mir erlaubt, ganz dreist, das auf das Geistliche zu übertragen. Ja? Wenn wir das anerkennen, dass diese Welt, dass das Leben tragisch ist, wenn wir gleichzeitig Kreuz und Auferstehung, Selbstverleugnung, wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, wie Christus da gelebt hat, dann leben wir immer noch in dieser gleichen Welt, aber wir haben auf einmal einen Referenzpunkt oder einen Angelpunkt, der außerhalb liegt. Ja? Und da haben wir wir haben auf einmal einen Punkt, wo wir uns hinstellen können und die Welt aus den Angeln heben können. Ja? Und dieser gekreuzigte Christus, der freiwillig ans Kreuz gegangen ist. Ja? Viele Christen haben das gar nicht gemerkt, aber Jesus, die haben gedacht, gerade wenn man als Kind das zum ersten Mal liegt, denkt man, boah, die bösen Römer. Dann merkt man, von den Römern ging es ja nicht ganz aus. Die treibende Kraft waren irgendwie die Pharisäer. Boah, diese bösen Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber irgendwann stößt man auf diesen Vers. Niemand kann mir mein Leben nehmen. Ich gebe es. Ich lasse es freiwillig, sagt Jesus. Und Jesus sagt zu Petrus, ich könnte eine Legion Engel rufen und die würden alle fertig machen hier. Die würden hier alles dem Erdboden gleich machen. Ja, Jesus ist freiwillig gegangen. Jesus, wir alle, es ist die natürliche Reaktion eines gefallenen Menschen in einer gefallenen Schöpfung, dass wir vor Leid weglaufen. Das ist die natürliche Reaktion. Und Jesus ist dem Leid direkt entgegengegangen. Der hat gesagt, und es hat ihm auch keinen Spaß gemacht. Das ist wichtig. Jesus war nicht irgendwie so scharf darauf zu leiden. Er hat gebetet im Garten Gethsemane, wenn es einen anderen Weg gibt. Ne? Das ist menschlich. Es ist menschlich, dass wir trauern über Verlust und Tod. Es ist menschlich, dass es uns dreckig geht. Ja? Es ist menschlich, dass wir dann Klagelieder schreiben. Und das ist eine Kunst, die müssen Christen ganz neu lernen, manchmal, glaube ich. Ja? Das ist total normal und menschlich. Ja? Aber trotzdem ist der Glaube dann größer als das, was wir in dem Moment fühlen. Ja? Christus, der gekreuzigte Christus ist dieser neue Angelpunkt. Ja, das ist unser Paradigmenwechsel. Da sehen wir die Welt mit neuen Augen, weil wir wissen, da ist eine größere Hoffnung, da ist ein besseres Leben für uns. Weiter. Genau. Christus kam und umarmte Tod, Leid, Enttäuschung, Versagen. Er starb freiwillig am Kreuz für andere. Und als nächstes, das, was keiner wollte, ja, nicht mal seine Jünger, Petrus kommt zu ihm und sagt, oh Meister, das widerfahre dir bloß nicht. Ne, wo Jesus sagt, liebe Jünger, ich werde sterben. Nein! Ja, weiche dem Leid aus, bloß nicht. Und Jesus war sehr, sehr klar, weiche hinter mich, Satan. Petrus, diese Idee kommt nicht von dir, die du gerade geäußert hast. Ja, das ist nicht so, wie ich ticke. Ja, das, was keiner wollte, nahm er als selbstverständlich an. Und dies wurde die Grundlage seines Lebens, Selbstverleugnung bis zum Tod. Im Hebräerbrief lesen wir, Jesus hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da wundern wir uns, was, der perfekte Sohn Gottes muss auch leiden? Er war doch ohne Sünde. Ja, aber er war Mensch in einer gefallenen Schöpfung. Und selbst er hatte unter den Konsequenzen dieser gefallenen Schöpfung zu leiden. Und er hat nicht, der Unterschied bei ihm ist, er hat nicht für sich gelitten, er hat nicht wegen seiner eigenen Sünde gelitten, er hat für uns gelitten. Das ist der Unterschied. Ja? Und das Letzte ist, Tod, Leid, Enttäuschung und Versagen war nichts, was Jesus Angst gemacht hat, war nichts, was er gefürchtet hat. Es waren nicht mehr seine Feinde. Ja? Also klar, der Tod ist der letzte Feind, so, aber dieser leibliche Tod, davor hatte Jesus keine Angst. Ja? Das hat er gemacht. Kommen wir zum Schluss. Ja, wir müssen bedenken, deswegen werden wir klug, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen. Wenn wir uns mit dieser Realität konfrontieren, was wir von Natur aus schon mal erstmal nicht gerne machen, ja, dann werden wir klug. Wenn wir bedenken, dass wir sowieso sterben müssen, das macht uns weise. Weil dann, ja, ihr seht, diese Aussage, die Grundlage allen Lebens ist tragisch oder das Leben an sich ist tragisch, das ist eine ganz einfache Idee im Grunde, aber sie hat eine ganze Menge, ja, Implikationen oder da folgt eine ganze Menge draus. Das ändert unser Weltbild. Und wenn wir die tragische Grundlage, die gefallene Schöpfung mit all dem daraus resultierenden Leid als Teil dieser Welt annehmen, wenn wir das tun, dann haben wir diesen neuen Angelpunkt. Dann haben wir diesen neuen Blick auf diese Welt. Dann leben wir in der gleichen Welt, aber wir sehen Dinge anders. Ja? Dann müssen wir Leid und Tod nicht fürchten. Und dafür ist Jesus gestorben. Im Hebräerbrief, ich glaube, es ist im zweiten Kapitel, da sagt Jesus das ganz klar. Da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief ganz klar, er ist gestorben, um die Menschen von der Furcht des Todes zu befreien. Ja? Durch die der Teufel alle Menschen, das sollten wir vielleicht nochmal, den lesen wir nochmal, weil ich kriege den gerade nicht auswendig zitiert. Das ist Hebräer 2, ja, ab Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Also Jesus ist Mensch geworden, Fleisch und Blut geworden. Warum? Damit er durch seinen Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Jesus hat Leid, Tod angenommen, um den Teufel außer Gefecht zu setzen. Wow. Ja? Und wenn wir vor dem Leid nicht weglaufen, wird das Gleiche passieren. Wie bei Hiob. Gott sagt zum Teufel, zum Satan, du wirst ihn nicht rumkriegen, du wirst ihn nicht brechen können. Du bist eines der größten Wesen, mächtigsten Wesen, die je geschaffen wurden. Und du wirst diesen kleinen Menschen, dessen Lebensspanne so viel kürzer ist als deine, dessen Weisheit so viel geringer ist als deine, ja, das ist ja alles damit drin, in dem, was Gott sagt. Du wirst ihn nicht brechen können, versuch's. Und der Teufel versucht es. Und zuerst erlebt Hiob Leid durch Verlust, dann später kommt dann Leid durch alle möglichen Anschuldungen, seine Frau verlässt ihn, dann kommt auch noch das Leid, dadurch, dass er überhaupt nicht versteht, warum ihm all das passiert. Dass es alles so verwirrend ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Form von Leid. Aber letzten Endes muss der Teufel, eines der mächtigsten Wesen, die Gott je geschaffen hat, muss sich einem normalen, sterblichen Menschen geschlagen geben. Das ist krass. Weil Hiob hat gelitten und ja, aber er hatte einen ganz neuen Angelpunkt. Dieser Angelpunkt, den Hiob hatte, war, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Ende werde ich mit ihm leben. Ja. Und Jesus sagt, und Jesus hat den Tod außer Wirksamkeit gesetzt, oder den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten werden. Wir Menschen werden durch Angst vom Leid, durch Angst vom Tod, es ist etwas, durch das der Teufel uns manipuliert. Ja? Und wenn wir anerkennen, Leben ist an und für sich tragisch, dann drehen wir den Spieß um. Einmal weiter bitte. Noch weiter. Ein bisschen ganz abschließen. Das ist ein geniales Zitat von C.S. Lewis, das ich euch zum Schluss mitgebe, dass das so ein bisschen zusammenfasst. Das Große, wenn man es schafft, besteht darin, all die unangenehmen Dinge nicht mehr als Unterbrechungen des eigentlichen Lebens zu betrachten. Die Wahrheit lautet vielmehr, dass gerade das, was wir Unterbrechungen nennen, das wahre Leben ist, das Leben, das Gott uns Tag für Tag schenkt. Und was sind diese Unterbrechungen? Ja, mein Auto geht kaputt, meine Spülmaschine funktioniert auf einmal nicht mehr, meine Küche steht unter Wasser oder ich habe Krankheit, ich habe Zahnschmerzen oder je nachdem, wie weit man das treibt, ja, ich werde unheilbar krank oder ich erfahre Leid, was ich nicht selbst verschuldet habe, all solche Dinge. Ja, und das beschreibt das sehr gut. Wir leben unser Leben so ganz normal und dann kommt, oh, da passiert etwas, was schlecht ist. Damit haben wir nicht geredet, eine Unterbrechung. Ja, schnell irgendwie das aus dem Weg schaffen und dann dieses normale Leben weiterführen. Ne? Und das ist nicht das normale Leben. Das Zitat bringt das sehr gut auf den Punkt. Das normale Leben ist das Leben in einer tragischen, gefallenen Schöpfung. Ne? Und die Wahrheit lautet vielmehr, und das ist die große Kunst, ne? Die unangenehmen Dinge nicht mehr als Unterbrechungen zu sehen. Ja, das ist genau das, worauf meine Predigt abzielt. Die Welt bleibt die gleiche, wir drehen den Spieß um, das hatte ich schon. Ja? Wir kriegen einen neuen Angelpunkt, weiter. Wir sehen diese Welt mit anderen Augen und das Leid, die Tragik ist nicht mehr unser Feind. Das ist nicht mehr etwas, dem wir aus dem Weg gehen. Es ist nichts mehr, wovor wir Angst haben oder uns verstecken, sondern es ist ein Teil unseres Lebens, der uns zur Realität, zur Wahrheit führt, ja, der uns echt authentisch macht, der uns zu dem macht, was wir in Gottes Augen sein sollen. Es ist auch Gottes Werkzeug, ja. Ne? Und da möchte ich euch einfach herausfordern, ja, dazu. Ich habe das noch einmal kurz zusammengefasst. Hau mal die Gründe alle rein. Ja, Leben beinhaltet Leiden. Ich muss Leiden in mein Leben mit einbeziehen. Ich muss diese Wahrheit anerkennen. Wenn ich Leid nicht berücksichtige, wird es mich böse überraschen. Ich werde an Gott zweifeln. Ich werde ein falsches Gottesbild haben. Wenn ich annehme, dass das Leben an und für sich nicht tragisch ist, wenn ich annehme, dass es das, was ich hier in Deutschland, in der ersten Welt, in einem wohlhabenden Land, wenn ich annehme, dass das normal ist, ne, dann leben wir wirklich in einer Fantasiewelt, Leute. Ja? Es ist für so viele Menschen auf der Welt nicht normal. Christus ist der einzige Ausweg aus dieser gefallenen Schöpfung und er bietet mir einen neuen Angelpunkt, Drehpunkt. Ja, er bietet mir an, in einer neuen Welt zu leben, deren Grundlage nicht tragisch ist. Sein Leben, Sterben, Auferstehen, keine Angst vom, also das Leben Jesus war so, Sterben und Auferstehen. Das Samenkorn muss in den Boden fallen, damit es Frucht bringt. Das ist das Prinzip des Kreuzes. Keine Angst vor dem Tod, freiwilliges in den Tod gehen. Ne? Also damit meine ich nicht, bringt euch alle um, sondern wie es in Paulus in Römer 12 schreibt, ja, ein lebendiges Opfer. Selbstverleugnung ist für mich der Ausweg. Ich gehe aus dem Leid nicht mehr aus dem Weg, ich fürchte es nicht mehr. Ja, das ist, wo ich euch herausfordern möchte, das einfach zu bedenken. Ja. Leben an und für sich ist tragisch und Jesus bietet einen Ausweg, der nicht in Zynismus und Depression geht und der auch nicht irgendwie in Hedonismus, in Genusssucht abgleitet, sondern der uns wirklich dahin bringt, dass wir dieses Leben mit komplett anderen Augen sehen. Und dann müssen wir auch nicht, wenn in unserem Umfeld Leid passiert oder so, dann müssen wir auch nicht irgendwie so uns, ja, diese Trostverse aus der Tasche ziehen. Ja, das ist zwar doof für dich, aber alle Dinge dienen zum Besten denen, die ihn lieben. Und das kommt manchmal so, ne? Wir sagen diese Verse anderen als Trost und glauben selber nicht daran. Ne? Weil wir verstehen nicht, warum. Aber die Bibel bietet uns hier wirklich ein Framework. Wie übersetzt man das? Die Bibel bietet uns hier einen Rahmen oder eine Sicht auf die Welt an, wo diese Dinge ihren Platz haben. Und gerade wir Christen im Westen haben diese Dinge mehr oder weniger, wahrscheinlich mehr unbewusst, aber wir haben das alles so aussortiert. Wir haben das vergessen, dass wir in einer tragischen Welt leben. Ja? Und das passiert manchmal, aber wir wollen, gerade wir als Gemeinde wollen, also ich sehe das ein großes Manko der Christenheit und ich möchte das ändern. Ja? Amen. Ich bete. Vater im Himmel, wir erkennen das an, dass wir an und für sich jetzt nicht gut sind und dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren haben Politiker versucht, das zu ändern, haben Philosophen, Menschen versucht, das zu ändern. Und es ist doch so, wie es ist. Und wir sind dir dankbar, dass du uns diese neue Sichtweise bietest. Dass du uns die Angst vor dem Leid nimmst, dass du uns die Kraft gibst, das Leid, was du uns zutraust, zumutest, zu tragen. Und wir schmeißen all unser Vertrauen auf dich. Wir danken dir, Jesus, für all die guten Momente, die wir bis jetzt erlebt haben, die wir noch erleben werden, ja, die wir jetzt gerade erleben. Danke, Jesus, dass es uns jetzt gut geht. Ja. Und wir wissen gleichzeitig, dass es vielen Menschen nicht gut geht und dass es uns auch treffen kann. Aber unser Ziel soll nicht sein, hier möglichst gut und mit viel Genuss und unbeschadet durch dieses Leben zu kommen, sondern unser Ziel, wir wollen nicht für uns leben. Wir wollen so leben, wie du gelebt hast, Jesus. Und wir können das nicht ohne dich, aber wir vertrauen darauf, dass du uns diese Kraft gibst, dass dein Heiliger Geist uns die gleiche Kraft gibt, die, wenn es sein muss, so steht, wie ein Bonhoeffer stand oder wie andere Christen vor uns standen, wenn es darauf ankommt. Und gib uns auch die Kraft, der Wahrheit ins Auge zu schauen, dass wir nicht Christen sind, die in irgendeiner Fantasiewelt leben, wo wir völlig die Realität verloren haben. Gib uns die Kraft, uns mit all dem Leid, all dem Versagen, all den Enttäuschungen, die wir bisher erlebt haben, uns damit zu beschäftigen und uns diese brennenden Dornbüsche in unserem Leben genauer anzuschauen, um dich da drin zu finden. Amen.